Servus, hallo und tschüss im Besenwagen. Endlich wieder zurück. Wir waren kurz im Materialwagen unterwegs, aber jetzt, wo die Klassiker zu Ende sind, sitzen wir wieder im Besenwagen und bereiten uns auf die kommende Rundfahrtensaison vor. Die Klassikersaison will aber abgeschlossen werden, hier in eurem Lieblingsbus. Ich bin Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und ich bin Andi Stauff.
Und mit dem Amstel Gold Race haben wir alle und der Weltradsport ein ganz tolles Rennen erlebt. Jeder hat sich überschlagen. Eigentlich müssen wir gar nicht mehr drüber reden, weil eigentlich jeder schon drüber geredet hat, aber wir machen es trotzdem. Es gebührt dem Ganzen auch einfach. Van der Poel hat schön die Competition gecrashed und ein Rennen abgeliefert, was irgendwie noch keiner gesehen hatte vorher. Ich halte es da mit Lance Armstrong. Der meinte, es war das beste Radrennen, was er je gesehen hat. Und der beste Sieg, den er je gesehen hat von einem Fahrer.
Also weit würde ich jetzt nicht gehen, aber war auf jeden Fall, hat Spaß gemacht, das anzugucken. Ich gucke ja meistens eben nur die letzten 5 Kilometer, das hat sich bei dem Rennen...
Das hat sich richtig gelohnt.
Aber nee, vorher habe ich auch schon geguckt und war auch ganz begeistert von der Performance von Marcel Meisen, muss ich sagen.
Stimmt, ja, der war in der Spitzengruppe.
Genau, ist daraus auch nochmal weggefahren, wurde dann eingeholt, eigentlich erst als Alaphilippe nochmal oder seine Attacke gesetzt hat. Da hat er sich dann aber umgedreht und geguckt, ob Mathieu von hinten kommt. Und dann habe ich ihn mal gefragt, warum er nicht da noch mitgefahren ist. Dann hat er auch gesagt, hat er kurz nur überlegt, aber da war es schon zu spät.
Ja, also Jens Vogt hatte sich auch im Kommentar da schon relativ früh festgelegt, bei 12 Kilometer to go. Da hat er, okay, der Sieger kommt hundertprozentig aus der Gruppe, da kann überhaupt nichts mehr passieren. Okay, dachte auch jeder. Aber dass da erstmal noch Kwiatkowski hinfährt, relativ geil. Und dann das Ende, das war ja völlig weird. Aber ich fand auch richtig geil, wie Vogelsang das Rennen zu Ende gefahren ist, weil er ja einfach 2 Kilometer vor Ziel für sich beschlossen hat, okay, ich habe keinen Bock, schon wieder Zweiter zu werden. Ich will jetzt entweder gewinnen oder gar nichts. Und einfach nicht mehr geführt hat. Völlig richtig. Also davon hat er, glaube ich, auch so ein paar Hate-Mails bekommen. Aber völliger Trash, genau richtige Situation oder Reaktion.
Ist aber
und,
falsch,
ja? Ja, aber die Ansage kam aus dem Auto erstmal.
Genau.
Ich glaube, er wollte es...
Er hatte auch falsche Infos. Also er hatte...
Ja, gut, aber die Infos hatten ja alle. Also sie hatten ja alle falsche Infos. Die haben ja... Du kannst eigentlich gar keinen Vorwurf machen, weil es hat ja wirklich... Also auch selbst Van der Poel hatte keine Informationen über den Zeitabstand. Weil bei allen ist zum gleichen Zeitpunkt anscheinend der Stream ausgefallen. Ich dachte, ich weiß nicht, ob die jetzt alle mittlerweile nur noch über Internet schauen und nicht mehr über den Satelliten, weil bei den meisten scheint wohl der Stream, was ich gehört habe, ausgefallen zu sein in den Autos und daher hatten die in dem Moment keine Live-Bilder mehr, konnten das auch nicht weitergeben und die Zeitangaben von der Jury waren einfach verwirrend oder nicht akkurat genug. Aber man muss halt auch sagen, was Alaphilippe sagt ja dann irgendwann, das ist nicht möglich, auf 3 Kilometern 45 Sekunden zu verlieren. Doch ist es, wenn du mich analysierst im Nachhinein, dass Van der Poels Gruppe fährt ja zum Teil 15 km schneller als Alaphilippe vorne in seiner Gruppe. Dann sind halt so 45 Sekunden mal ratzfatz weg. Ne? Und die sind ja so langsam gefahren im Verhältnis zu der Gruppe da hinten, dass das halt, finde ich, also von außen sah es echt so aus, aber ich dachte mir dann irgendwann, okay, was die jetzt hier machen, ist schon ziemlich riskant, weil du hast halt gesehen, wir hinten Bocke Mollema in der Gruppe von Mathieu halt irgendwie schon einen Oberlenker gebissen hat, weil er kaum dranbleiben konnte. Hinten Flattermann gespielt und er wusste, okay, da ist richtig Zug auf der Kette. Und dann holen sie Schachmann ein. Also ich habe mir dann schon irgendwann gedacht, ich glaube, das wird hier nochmal richtig eng. Aber dass sie sich so krass verkalkulieren, das ist schon knallhart. Also ich meine, du konntest auf der Zielgeraden auch relativ weit zurückschauen. Ne? Ja. Also die haben die ja hinten anfliegen sehen und die haben ja trotzdem bis 350 Meter gewartet, bis er den Sprint anfängt. Also,
Dass der von vorne dann auch noch so einen Sprint abzieht, ist halt aber auch einfach ungewöhnlich. Selbst, glaube ich, für diese 2 Profis da vorne, die da relativ lang gepokert haben. Die Daten, willst du raus? Das ist so brutal, ja. Erzähl's.
Ja. Es gibt ja eine Analyse von dem ganzen Rennen und die haben die Daten ja auch öffentlich oder veröffentlicht. Und ist halt krass, dass er fährt halt der fährt sich halt selbst den Sprint mit über 600 Watt an.
Und guckt und sich noch dann um dabei, noch, so
ja, relativ genau, locker. Und da siehst du halt schon, wie sie hinten am Flattern sind. Und dann fährt er halt den Sprint bei, glaube ich, 350, sowas fährt er los und fährt dann in der Spitze immer noch 1400 Watt. Das ist halt schon, das ist halt schon krass nach so einem Radrennen. Ich meine, sagt natürlich viele Hobbyfahrer jetzt zu Hause, geil, 1400 Watt, die fahre ich auch. Aber ich glaube nicht nach 260 Kilometern bei der Hitze und mit so einem Radrennen am Ende. Und so viel wiegt der jetzt auch nicht, der Kollege.
Pfeil von Brabant, ne? Der hat im Sprint die Leute aus seinem Windschatten raus abgehängt. Und da schon jemanden wie Julien Alaphilippe. Krasse Nummer. Ich hatte schon so auf den letzten 5 Kilometern hatte ich schon in meiner kleinen Wettgruppe 20 Euro im Anschlag für Lukas Putzon, der auf Julien Alaphilippe getappt hat. Hier nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Und für mich war das noch viel lustiger, weil ich halt auf den letzten 20 Metern dann Geld gewonnen habe. Jo, wir haben den Namen Schachmann schon erwähnt gerade. Der ist in dem Rennen schon ziemlich stark gefahren und im nächsten dann nochmal schneller. Ziemlich gutes Frühjahr auch für Bora hier. Maximilian Schachmann erstmal bei Baskenland und dann in den Klassikern jetzt, in den Ardennen-Klassikern super stark. Und Buchmann eigentlich auch ähnliches Niveau.
Ja, genau. Also ich war jetzt bei den Klassikern echt hat Schachmann, ich meine, da hat halt Baskenland gewinnt, da glaube ich 2 Etappen oder 3?
Drei.
Ich glaube 3 Etappen, genau. Und Buchmann gewinnt eine und fast gewinnen sie noch die Rundfahrt. Von daher, da waren sie schon extrem stark, aber den Klassikern, ich meine, man darf halt nicht vergessen, wie jung der Schachmann ist und dann auch noch, also ich meine, wann ist das letzte Mal ein Deutscher aufs Podium bei Lüttich gefahren? Also ich kann mich an das gar nicht erinnern. Also habe ich jetzt auch nicht gegoogelt, aber ich kann es mich auch nicht dran erinnern. Und dann irgendwie bei allen Klassikern, ich glaube, ist er Top 5 gefahren, ne? Wird er einmal 4., 5. und 3., wenn ich mich recht entsinne. Und das ist halt schon krass. Also das ist schon, für einen Deutschen hatten wir lange nicht mehr. Also da kommt jetzt irgendwie echt so eine Generation.
Mit Nils noch.
Nils noch bei den Kopfsteinpflaster-Klassikern, Buchmann bei den Rundfahrten. Da kann man echt ziemlich gut, ja, kann man froh sein, weil sich glücklich schätzen, dass da in den nächsten Jahren wieder was kommt, was unter der deutschen Flagge fährt. Ja.
Ich fand die Klassiker dieses Jahr irgendwie, die hatten irgendwie eine geile Dramaturgie. Auch dass Vogelsang einfach das letzte Rennen noch gewinnt und er vorher so oft gescheitert ist, schon in Italien im Jahresanfang.
Ich würde schon fast behaupten, der war der stärkste Fahrer beim Amstel, obwohl Van der Poel natürlich so herausragend gefahren ist. Aber man hat schon vorne gemerkt, der ist viel stärker als Alaphilippe, aber keine Ahnung, hat es halt irgendwie aus taktischen Gründen dann letztendlich nicht gewonnen, das Rennen. Aber da hat man schon gesehen, dass er mega stark ist. Und jetzt bei Liège hat man ja dann auch gesehen, dass er dann tatsächlich der Stärkste war. Jetzt kann man das natürlich in Frage stellen, ob der jetzt wirklich da, ob Van der Poel nicht noch stärker gewesen ist. Schwer zu sagen, der Typ ist einfach ein Phänomen.
Super geil, dass er nochmal gewonnen hat, also so irgendwie zu sehen. Und hier Flash Wallon auch, ist er ja fast noch vorbeigefahren an Alaphilippe
Schluss. Das war, ich finde auch bei Amstel, da hinterher ist man immer schlauer. Ich glaube, also Vogelsang hat, glaube ich, ja Angst gehabt, dass er Angst gehabt hat, um ihm auf die Zielgerade zu kommen und wieder Zweiter zu werden. Ich glaube, an dem Sprint hätte er ihn mal geschlagen. Also du hast ja gesehen, im Schlusssprint hatte Vogelsang mehr im Tank als er noch. Und ich glaube auch, dass er den gewonnen hätte dann. Und Flash war halt schon geil. Da hast du gesehen, wie der Alaphilippe musste halt richtig an die Grenzen gehen, ne?
Ja.
Wie Vogelsang einfach so konstant immer weiter nur gegenhält. Und Alaphilippe versucht halt zu sprinten, kriegt aber keinen Sprint hin und Vogelsang einfach nur am Drücken. Sah schon ziemlich geil aus. Und das glaube ich, so vom Frühjahr würde ich, also klar, Alaphilippe gewinnt Sanremo auch noch und noch ein paar andere Rennen, aber ja, ich fand
Bianca
den halt
auch, ne? Da, ich meine, das war ja schon der erste,
aber
den die beiden Strahl
Bianca,
gefahren sind.
Da war Strahl Bianca war Vogelsang auch stärker. Aber er hat halt diesen Kick nicht.
Ja.
Der hat das halt einfach nicht und das ist so, er muss halt über pure Stärke das machen. Ich glaube, so rein von der Grundstärke würde ich fast sagen, dass es der stärkste Eintagesfahrer war bei diesen Rennen in diesem Frühjahr.
Ja, und deswegen und glücklicherweise hat er nur eins gewonnen.
Ja, der hat nicht so viel gewonnen wie Alaphilippe, aber ich glaube einfach von der Grundstärke war er, glaube ich, schon der Topmann.
Und er hat einen geilsten Drift.
Ja.
Da habe ich sogar auf Twitter irgendwo so eine Bilanz gelesen, da stand irgendwie so, ja, wie krass Van der Poels Frühjahrsergebnisse ausgefallen sind und dann hat nämlich genau einer das, erst hat einer drunter geschrieben, ja, Alaphilippe noch besser und dann kam irgendwie noch Vogelsang noch besser.
Ja.
Und dann gut, kann man jetzt schwer sagen, wer da wirklich am besten war alle drei auf jeden Fall ziemlich erfolgreich. Ja. Gut gefangen hat er sich da, ne?
Gut gefangen auf jeden Fall.
Ey, das ist also das ist halt, vor allem das Geile ist ja, dann die Kurve danach, die fährt halt genauso weiter, weißt du, also nicht wieder mal bremsen oder so, ein bisschen so Schreck, ein bisschen rausnehmen, sondern
ich glaube, das sah auch spektakulärer aus, als für ihn in dem Augenblick war. Ne?
Meinst du?
Ja, doch. Alter,
der ist schon mal aufgewacht, auf jeden Fall kurz.
Ja, glaube ich auch, ja.
Ja, schon, aber ist da jedem schon mal so ein bisschen das Hinterrad ausgebrochen, oder nicht?
Besser das Hinterrad.
Ja, aber nicht so bei 70 in der Abfahrt im Nassen.
Ja, aber ehemaliger Mountainbiker, für den war das vielleicht noch alles im unter Kontrolle.
Ja.
Ich habe heute zufällig einen Ausschnitt aus irgendeiner ZDF-Sendung gesehen mit Schachmann. Da hat er irgendwie ein Interview gegeben und der hat seinen Trainer gewechselt vor 6 Monaten. Also als dann wahrscheinlich feststand, dass er zu Bora geht, schon angefangen mit dem Trainer von Bora auch zusammenzuarbeiten.
Dan Lorang, oder?
Ja. Und meinte, dass da die Zusammenarbeit jetzt quasi die Ursache ist, nochmal für den deutlichen Leistungssprung. Das fand ich ganz interessant eigentlich.
Ja, du meintest ja schon mal, dass sie bei Quickstep eigentlich gar nicht so richtig überzeugt waren.
Doch, schon überzeugt, aber da ging es ja darum, ob er mal eine 3-Wochen-Rundfahrt fahren kann oder nicht. Und das haben sie in dem Interview übrigens auch gefragt und dass da sein Trainer wohl, der aktuelle, jetzt gesagt hat, das wissen wir noch nicht, wo die Reise hingeht, aber...
Ja, aber würde man ihn ja jetzt auch nicht nach dem Leistungssprung dahin einordnen, ne? Das ist ja so, wie Paul schon mal gesagt hat, dass er eher so in so eine Richtung Kwiatkowski geht im Moment.
Ja, aber ich finde es, also, ja, ich glaube auch, dass er eher so in die Richtung geht. Ich meine, ist halt auch die Frage, ne? Willst du dich irgendwie auf Grand Tours versteifen, wo du, klar, irgendwie Top 10 fahren kannst, oder willst du versuchen, alle Ardennes-Klassiker, die er alle gewinnen kann, zu gewinnen. So, was bringt er am Ende des Tages mehr?
Ja.
Also,
oder ein Weltmeistertitel oder sowas, ja.
Ja, genau. Also ich glaube, er kann halt mit dem Fahrertyp, wo er sich jetzt gerade augenscheinlich hinentwickelt, halt so die größten Radrennen der Welt gewinnen, außer eine Tour halt. Und da würde ich mal halt schon fast sagen, ja gut, dann nehme ich das halt irgendwie in Kauf. Weil, ich meine, so wie der jetzt fährt, avanciert er halt zum Favoriten für nächstes Jahr bei allen Ardennes-Klassikern. Und eigentlich bei jedem Rennen, wo ein Berg irgendwie mit drin ist und wo es auch ein bisschen auf den Sprint drauf ankommt. Und somit kann er auch Tour-Etappen gewinnen und eine WM-Olympiamedaille. Und also ich würde mir sogar wünschen, dass er auf der Schiene, in der er sich gerade so entwickelt, dass er da hängt bleibt und einfach so versucht, die ganzen Ein-Tagesrennen abzuräumen. Weil ich glaube, da hat er eine ganz gute Chance.
Ich würde das auch gern sehen. Und auch so in dem Team, ich meine... Jetzt Sagan kann man jetzt nicht abschreiben, wo er mal ein bisschen schlechteres Frühjahr hatte, wo er vielleicht mal kein Ergebnis gefahren ist, wie man das normalerweise erwartet hätte. Trotzdem hat er das ja quasi aufgefangen jetzt, so diesen Part, den Sagan normalerweise bringt. Und für die 3-wöchigen Rundfahrten hat man ja auch einen anderen Deutschen, den man da gerade ausbildet. Also teamtaktisch. Genau. Ist das ja genau richtig so.
Den Gewinner der Vuelta 2019.
Ja.
Emanuel Buchmann meinst du, ne?
Genau. Emanuel Buchmann, unfassbar dünn geworden.
Ist das so?
Unfassbar dünn. Der war schon immer dünn. Ja, aber dann hat er jetzt erst einen Einteiler an die ganze Zeit, oder was?
Ich finde, der sieht halt so aus wie immer. Okay, der ist so ein bisschen knochiger geworden, ja. Aber jetzt, der war halt früher schon krass dünn. Also ich habe mir so lange nicht mehr live gesehen.
Auf jeden Fall
für mich der lustigste Radprofi übrigens. Ja.
Ey, der hat gar keine Stützmuskulatur. Der fährt, wie getritt das sieht aus? Ich meine, kommt was raus, aber.
Ja, aber stell mir vor, da will was rauskommt, wenn er Muskulatur hätte.
Ja. Aber schön zuzugucken. Mal gucken, was da noch so kommt dieses Jahr bis zur Vuelta, die er dann gewinnt.
Ja, dann, wer gewinnt Deutschlands nicht einzige World Tour Rennen, aber erste World Tour Rennen?
Ja, oder wer gewinnt beide World Tour Rennen, wenn wir schon bei sicheren Vorhersagen sind? Ja, auf jeden Fall, worauf wir hinaus wollen, ist, dass Pascal Ackermann jetzt rund um den Henninger Turm, wie ich immer noch sage,
ja, ist es auch.
Eschborn, Frankfurt, keine Ahnung, wie das Rennen mittlerweile heißt, gewonnen hat und mega geilen Sprint gefahren ist. Also ich habe da jetzt noch keine so Wiederholung gesehen, ich habe es nur einmal live vor Ort gesehen und der hat ja dreimal die Tür wieder aufgemacht, die schon einer zugemacht hat. Also
geil, wie er diesen Israel Academy Fahrer weggeschnickt hat, ne?
Ja, Schimolai. Ja.
Aber der hat eigentlich, ja. Ich weiß nicht, war der von Dege bezahlt grundsätzlich? Weil der hat eigentlich einen richtig guten Job gemacht, wenn er sich nicht hätte wegschieben lassen. Hat sich schön 400 Meter vom Ziel, 350 Meter vom Ziel vor Ackermann gesetzt und ist dann immer langsamer geworden. Und Dege war schön gerade links am Vorbeifahren, aber der Bomber hat sich nicht abdrängen lassen.
Ja, verrückt.
Eine Wampe, ne?
Der. Der hat es echt drauf, so. Der hat ein gutes Auge im Sprint und schafft es dann auch irgendwie immer durch Lücken zu fahren, die eigentlich schon nicht mehr da sind. Hat er schon ein paar Mal unter Beweis gestellt,
ja.
Und ja, dem scheint es an, für den, vielleicht läuft für den so ein Sprint auch ein bisschen Zeitlupe ab oder so, ich weiß nicht.
Der hat die, manchmal der so den Eindruck. Ganze Zeit so Malle-Hits auf dem Ohr. Tankt sich da durch.
Aber ich bin bei ihm echt gespannt, wie es beim Giro läuft, ne? Ich weiß es nicht, wer von den anderen Sprintern fällt, aber sicherlich ein Viviani und so. Wie er sich da schlägt, also. Vor allem auch über 3 Wochen, ist ja auch nochmal was anderes.
Wenn er denn überhaupt 3 Wochen fährt.
Ja, ich meine, dieser der Giro ist ja auch dafür prädestiniert für die Sprinter, um irgendwann letzte Woche auszusteigen, weil es ja relativ, also ja alles ziemlich nach hinten verschoben, die ganz harten Etappen. Und also verhältnismäßig, die ganz harten. Und ich glaube, da kann man so als Sprinter schon gut 2 Wochen durchziehen und dann rausgehen. Ja,
ja, habe ich auch so gehört. Ich habe nämlich mit Roger Kluge auch gesprochen.
Die machen
gestern.
Das auch so, ja.
Das weiß ich jetzt nicht, ob die das so machen, aber er meinte auch, dass die ersten 10, 11 Etappen eigentlich ganz sprinterfreundlich werden, mehr oder weniger. Und danach wird es erst schwerer und er sich wieder freut auf den Giro.
Wo wer er gewinnt auch schon Giro?
Ganz gut gefahren ist.
Giro 2019, Vuelta-Tipp ist draußen.
Boah, ich sag Roglic.
Nee, ich sag einer von Team Ineos. Ja, also wenn die das nicht gewinnen, das wäre schon krass.
Ich sag Nibali.
Nee, der ist so alt.
Ja, aber es gibt ja nur einen bei Ineos, der es wirklich gewinnen könnte. Also
wer denn? Bernal fährt den. Das ist der Captain von Giro.
Bernal und die anderen, seine beiden besten Helfer, die sind ja in Topform. Also.
Nee, aber Gegenhardt gewinnt das nicht und Siskov auch nicht.
Ja, gut, ja, aber ich sage ja jetzt nicht, dass, ich habe ja nur gesagt, einer gewinnt, nicht alle drei. Aber die sind auf jeden Fall alle in super Form und deswegen glaube ich, dass die schon den Giro in der Tasche haben.
Drei Wochen sind 3 Wochen.
Ja, aber du hast gerade gesagt, einer von denen, also meinst du damit auch die beiden und ich glaube noch nicht, also Tayo kenne ich wirklich sehr gut und also der ist gut, aber der gewinnt kein Giro.
In der dritten Woche.
Jetzt warten wir mal ab, also ich lasse einfach jetzt mal hier so im Raum stehen.
In der dritten Woche fährt der Hai weg.
Und was ich auch nämlich sagen wollte, ist halt, dass dadurch, dass alles so nach hinten verschoben ist, also klar, du musst die ersten Etappen halt überstehen ohne Stürze, Zeitverlust und so, aber es kommt halt eher echt so Nibali und auch Maika. Ah gut, Maika, ich weiß,
nee,
ist aber schon mal, Maika wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, so Nibali kommt das halt echt entgegen, wenn du so guckst, seine Historie bei den 3-Wochen-Rundfahrten, immer die letzte Woche, ne?
Ja.
Wenn so alle schon am Rumkrepeln waren, packt der halt nochmal einen aus. Also so ganz abschreien würde ich ihn nicht, wenn er so eine, und es ist halt auch ein Giro, da kannst du halt
34,
auch,
so alt ist der auch nicht jetzt.
Da kannst du ja dann an so einem Tag, kannst du halt dann irgendwie direkt auch mal alles nochmal umschmeißen, ne? Wenn du so 2-mal in die Höhe fährst, aus einer Etappe, weiß nicht.
Und sein Trainer.
Aber ich bleib bei Roglic.
Sein Trainer meinte irgendwie letzte Woche im Interview, dass Nibali noch nie in so guter Form war vor einer Rundfahrt.
Ja, das ist jetzt so ein bisschen der mentale Krieg, der da losgeht vielleicht. Ich habe Bock, den Giro zu gucken jetzt irgendwie.
Giro ist die beste Rundfahrt, ist immer geil.
Ja, ist er auch, die ist voll geil.
Immer schön was Italienisches kochen,
ja.
Wein trinken, 3 Wochen lang.
Willst du jetzt noch was hier zu diesen Jedermann-Trikots sagen, die du da gesehen hast in Frankfurt?
Ja, ich war vor Ort, habe mir das Rennen angeguckt und der Start von den Profis ist ja auch gleichzeitig die Zielankunft von Jedermann-Rennen. Das ist wahnsinnig, was da so los ist, also optisch.
Erklär
das
mal.
Ist einfach so ein bunter Haufen, der da irgendwie durch die Gegend fährt und da sind ja auch... Also Kleidungsstile, noch nicht mal jetzt von, sagen wir mal, ist egal, welche Farben die Trikots haben, ne? Aber wie die Leute das, wie die Fahrrad fahren, also das war schon fast beeindruckend, ne? Also irgendwie gut Socken über den Beinen legen und unter den Beinen legen, ne? Fragen sich ja viele, wie das geht. Und die meisten, bei den Jedermännern scheinen es nicht zu wissen. Und dann auch die Kombination, also ich weiß nicht, so Schal und Handschuhe, also irgendwie ganz komisch, so ein kurzes Trikot, aber lange, dicke Hose und ein Schal und also, weiß ich nicht, Powerbar auf den Lenker geklebt und sowas, ne, also.
Triathleten, das müssen Triathleten
sein. Ganz komische Sachen habe ich da gesehen.
Ich kann mir richtig vorstellen, wie du da stehst.
Und das war wirklich wieder so ein Schockerlebnis. Ne? Also ich meine, jedes Mal, wenn ich so einen Jedermann-Rennen sehe, dann denke ich mir immer so, Wahnsinn, wie kommen die Leute über... Also was auch da so ganz üblich ist, ja so freihändig fahren, habe ich gesehen. Ne? Wenn die dann alle so Richtung Ziel rollen, dann nehmen die alle so die Hände vom Lenker, fahren einfach mal so freihändig durch die Gegend. Das verstehe ich auch nicht. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Und vor allem, ich war jetzt längere Zeit auf Mallorca und da ist ja genau das Gegenteil. Ne? Da kommt ja jeder mit einer schwarzen Rennhose und einem unifarbenen Trikot und einem gleichen Helm und der gleichen Brille entgegen. Und dann jetzt wieder das deutsche Jedermann-Event in Frankfurt. Boah, war anstrengend für die Augen auf jeden Fall.
Ich war beim U23-Rennen da und als wir mit den Autos an der Seite gewartet haben, bis das U23-Feld an uns vorbeirollt, war gerade die Zielankunft, glaube ich, von der großen Runde. Da fahren auch diese ganzen Hobby-Teams mit, also die ganzen Jedermann-Teams. Weißt, wie nennt man die? Gibt es dieses German Cycling Cup, wie auch immer?
Jedermann-Profis nennt man die.
Ja, genau, Jedermann-Profis. Und die sind einen Sprint gefahren, Lecco mio, ey. Also so auch knapp an der Bande vorbei, angeschrien. Also da geht es halt bei so einem Rummelsprint irgendwie in Italien noch harmlos zu, ne? Also das war halt echt krass. Und dann habe ich Lude auch zwischendrin gesehen.
Der hat auch noch mitgesprintet, oder was? Der hat geschrien.
Ich glaube, der hat das Leadout gemacht, der hat dann kurz vorher rausgenommen, aber Alter, das war auf jeden Fall schon richtig, richtig krass, voll mit Adrenalin aus, ey. Also nicht gesund auf jeden Fall mal in dem Alter.
Apropos gesund in dem Alter, kleinen Themensprung. Man kam die Woche nicht dran vorbei und wir bleiben bei Kleidungsstilen. Brennpunkt Lederhose. Ich habe nicht dran vorbei, diese Woche, es wurde mir von allen Seiten angeboten. Markus Burkhardt, Stories, Instagram, das ist der Knaller, wirklich. Erst jetzt die Verwandlung zum Wendler. Er hat ein neues Style-Idol.
Ja, trägt jetzt Bart. Ne?
Bart so ein bisschen. Und so Lederjacke. Oh, es ist echt Haarsträuben.
Ja, aber Lederjacke hatte Bohr schon immer.
Haarsträuben, genaue Stilkopie auf jeden Fall. Es hat uns
ja,
auch
also da ist schon eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden jetzt. Ja.
Wir haben ja
wenn der Wendler jetzt Lederhosen anzieht, dann...
Dann ist da was im Busch bei den beiden, meinst du?
Da ist ja was im Busch. Da haben die ein gleiches Management.
Ich hatte Wendler gar nicht so im Schirm, wusste gar nicht, wer das ist. Und so ein Teamkollege von Burgi, der hat uns ja eine Mail geschickt und den Vergleich gezogen. Und da habe ich dann erstmal geguckt, wer ist überhaupt Wendler. Und der sieht aber wirklich genauso aus wie Burgi. Vielleicht.
Oder Burgi wie er.
Ja, nee. Ich glaube wirklich, dass Markus Burkhardt die Inspiration für den Wendler ist.
Vielleicht wohnt er da auch in der Ecke.
Also ich.
Nee, der Wendler wohnt doch in den Staaten. Man hat es nicht möglich. Ich glaube Miami oder irgendwo oder LA, keine Ahnung.
Okay.
Das hat da so eine 18-jährige Freundin, um das jetzt mal irgendwie, um quasi dann die Super Ilu auch hier abzuarbeiten. Der ist doch gerade deswegen so überall in den Medien, weil der so eine ganz junge Freundin hat. Mit so
was daran so besonders? Lippen, ich.
Dass sie 18 ist und er ist, glaube ich, irgendwas, keine Ahnung, ist jetzt nicht so besonders. Ich weiß, für dich ganz normal. Aber deswegen ist er eigentlich gar nicht Schlagzeilen.
Ja, aber ich muss sagen, ich bin mittlerweile absoluter Markus Burkhardt-Fan.
Ich auch, sowieso.
Ich fand, also, ernsthaft, ganz ehrlich, vorher, bevor Markus Burkhardt Tracht getragen hat, war viel, viel schlimmer.
Heute hat er
also,
auf jeden
Fall... Das kam ja nicht so in die Öffentlichkeit, ne? Der hat immer so Dolce & Gabbana, Gucci...
Ja.
Und dann immer komplett so Monoprint, ne? Hier Gürtel, Schuhe, alles im Gucci-Muster. Also da bin ich ja froh, dass er mittlerweile bei Meindl Lederhosen angekommen ist.
Meindl Fashion. Heute hat er auf jeden Fall nochmal so in Pauls Richtung geschossen, in Pauls ständige Depression. Hat er ein Ultra-Lederhosen-Bild mit Chiemsee und Heimat gepostet.
Jetzt, Junge,
zu Hause ist man da, wo man sich zu Hause fühlt.
Ja, Junge, der kann ja da wohnen, aber der kann doch nicht. Ist trotzdem noch ein Ossi.
Heimat ist
Mann,
ein anderer Begriff.
Ja, wo kommst du denn her?
Ich komme aus dem Osten, aus Rostock.
Und jetzt, wenn dich einer fragt, dann sagst du nicht, ich bin Berliner?
Nee, ich bin Rostocker. Okay. Bin ich ja geboren, aufgewachsen. Fischkopf, ich meine, ist halt so.
Wo wir jetzt gerade schon in Bayern sind, am Chiemsee oder an welchem See da auch immer, das ist auch die Heimat der schönsten und besten Fahrradsocken der Welt. Und dem Partner der heutigen Besenwagen-Folge. Wer nämlich jetzt heute bei Fingers Crossed bestellt, beziehungsweise wenn er die Folge hört, und den Code BW20 eingibt, der kriegt 20% Rabatt bei Fingers Crossed. Ziemlich geil.
Ganz wichtig, BW groß geschrieben und dann 20 hin.
BW20 groß geschrieben, 20% Fingers Crossed Rabatt. Holt euch weiße Socken.
So viel Rabatt bescheren wir denen.
Weiße Socken, oder?
Du trägst jetzt nur weiße Socken.
Ja.
Aber ich muss sagen, das sind die einzigen weißen Socken, die, auch wenn sie dreckig geworden sind, danach wirklich wieder weiß sind. Also zumindest mal alle, die ich bis jetzt
hatte. In deiner Waschmaschine.
In meiner Waschmaschine?
Ja.
Nee, okay. Ich habe so, keine Ahnung, bei den ganzen Teams, wo ich war, da hast du ja Socken, konntest du so gar nicht alle anziehen, ne? Aber die musst du auch nach einmal tragen, bei schlechtem Wetter eigentlich wegschmeißen.
Wie viele Socken kriegt man so in so einem Profiteam?
Viele. So 100 oder so.
Geil.
Also bei Quickstep gab es immer sehr viele, da hatten wir einen eigenen Sockensponsor. Bei MTN haben wir uns irgendwann eigene Socken machen lassen, weil die
Ach stimmt, von das hast MTN schon mal erzählt.
Gelb. Das war ja nicht so cool.
Klärtechnik-Socken, wie viele gibt's für euch?
Also bei dem als U23-Fahrer habe ich mir die Socken noch selber gekauft.
Ja, also ich glaube, bei uns gibt es 2 oder 3 oder sowas.
Aber gibt Klärtechnik-Socken?
Nee, es gibt sogar schöne weiße vom Sponsor-Socken. Wir haben Shimano als Sponsor, daher müssen wir Shimano-Socken okay. tragen. Ja,
ja, aber
wenn, aber die Fingers crossed natürlich viel besser.
Die sind auch viel besser. Ne? Das wollte ich gerade
wirklich sagen. Ja, sind sie auch.
Ne? Also normal,
nee, nee.
So die alten
ich trage
so
die auch nur noch.
Socken und so, ne? Die sind dann halt nach ein paar Mal waschen, sehen die scheiße aus, dann schmeißt die weg. Oder wenn die einmal dreckig geworden sind, kannst du auch wegschmeißen. Aber die halten auf jeden Fall bei mir jetzt auch schon länger. Gut, ich fahre jetzt auch nicht so viel, aber...
auch nicht so viel im Regen.
Doch. Doch, doch.
Ich saß am Tag nach dem Amstel-Gold-Rennen letzte Woche in meinem Twitter-Account und habe die Benachrichtigung mal wieder abgearbeitet und las einen sehr lustigen Tweet und ich musste wirklich lachen. Ich lese das mal kurz vor. Und übersetze es gleichzeitig. Lieber Mathieu van der Poel, bitte hör auf mit Straßenradsport und fahr einfach weiter Cyclocross oder Mountainbike. Seit dem Finale gestern mag dich keiner mehr von uns. wenn du das machst, dann sieht der Sport zu einfach aus. Und nochmal so eine kleine Respektsbekundung, was er für ein toller Athlet ist. Ich habe auf jeden Fall gelacht, weil ich dachte mir schon ungefähr dasselbe. Und den Verfasser dieses Tweets haben wir heute als Gast. Hallo, Marcel Sieberg.
Ja, hallo. Hi.
Ja, du hast das wahrscheinlich relativ ernst gemeint, oder? Sag nochmal was dazu. Warst du dabei oder hast du es geguckt?
Nee, ich hab's geguckt. Also ich bin mit ihm ja die anderen Klassiker gefahren, so wie Flandern und so. Und ja, irgendwie kam mir das in den Kopf und dachte, okay, jetzt mache ich das einfach mal auf Twitter und ja, also ich bin einfach trainieren gefahren und dachte mir echt so, ja, der soll jetzt einfach mal so aus Spaß natürlich mal lieber noch ein bisschen ein paar Jahre warten, bis ich dann aufgehört habe. Bis er halt
so lange willst du noch fahren?
So ein paar Jahre noch, von daher. Ja, und dann habe ich den Tweet gemacht und kam auf jeden Fall sehr viele Reaktionen darauf. Und ich glaube, er war einer der Ersten, der das halt geliked hat oder retweetet hat, wie auch immer. Und wer das Finale gesehen hat oder das ganze Rennen oder überhaupt die ganzen Klassiker, der hat sich, glaube ich, dasselbe gefragt oder gedacht. Und ich habe es dann halt vielleicht formuliert, was die anderen halt, wie gesagt, alle gedacht haben. Und jetzt habe ich noch in Frankfurt halt Werte gehört, so Wattwerte, wo ich dachte, okay, nicht schlecht. Von daher war der, ja, also so oft bin ich jetzt auch nicht im Internet und kann das halt, oder lest mir das halt dann rein. Von daher, ist halt schon ein Ausnahmesportler, muss man halt sagen. Ne? Also
brutal, echt.
Ganz klar.
Aber Mathieu, go home. Ich finde das ein gutes Statement.
Ja, ich sag mal so, ein paar Rennen kann er ja fahren, aber wie gesagt, so in 2 Jahren, da kann er dann halt sich auf die Straße konzentrieren. Und
wenn du dabei bist, soll er jetzt erstmal zu Hause bleiben.
Ja. Nee, also muss man sagen, also bei der Ronde ist er ja da gestürzt, das wusste ich gar nicht. Und dann kam er dann halt am Patersberg bei mir so vorbei, wo ich dachte, okay, dann fahre ich dann halt mal mit. Und war dann halt in der kleinen Gruppe auf dem Weg zum Koppenberg mit ihm. Okay, ich wollte ihn jetzt auch nicht unbedingt zurückbringen, aber ich sag mal so, ganz hinten drauf liegen tut man ja auch nicht, weil man ja schon Respekt vor so einem Sportler hat. Und ja, das war eigentlich das letzte Mal, wo ich ihn dann gesehen habe. Und dann ist er dann halt, wir sind dann halt so unten in den Koppenberg reingefahren und vor uns, 20 Sekunden vor uns, war halt die Spitze oder das Feld. Und er ist dann halt vorgefahren und ja, war eigentlich der Einzige, der halt vorgefahren ist.
Du nicht.
Und ich nicht mehr ganz. Ja. Von daher, ja, also schon ein krasser Typ, auf jeden Fall.
Nochmal kurz auf gestern zurückzukommen. Die Leute wissen zwar nicht genau, wann wir aufnehmen, aber wir nehmen heute Nacht dem Eschborn Frankfurt auf, wo du gestern gefahren bist. Und der Fabi, unser Redakteur, hat eben schon gesagt, die haben dich ungefähr 24 Mal Leuchtturm genannt während dem Rennen. Und meine Frage wäre eigentlich so, du bist ja eigentlich der größte Fahrer im Feld oder mit der Größe, wenn es noch ein oder zwei gibt mit derselben Größe. Wie ist das so im Feld, so der Größte zu sein? Wärst du manchmal gern kleiner oder ist das cool?
Gestern wäre ich gern auch mal kleiner gewesen, weil die Größe bringt natürlich auch ein Gewicht mit, wie Staufi das natürlich auch kennt. Von daher ging es halt gestern schon extrem oft berghoch und gerade so die steilen Dinger sind natürlich ja, nichts in meiner Gewichtsklasse. Von daher, manchmal wünsche ich mir halt dann schon halt 10 Kilo weniger zu haben, aber ja, eigentlich ist es ja schon ganz cool, weil ich sehe halt was und ich kann halt auch das Rennen abschätzen und die Rennsituation. Also eigentlich brauche ich gar kein Tourradio, weil ich sehe ja alles. oft ist halt sehr hilfreich, auch gerade bei Stürzen oder so. Da gehe ich halt oft schon in die Bremse, wenn die Jungs halt auf dem Weg nach unten sind, auf dem Asphalt, dann bremse ich halt meistens schon. Das klappt eigentlich so ganz gut. Aber wie gesagt, berghoch ist es halt nicht so schön. Und gestern ging es halt das eine oder andere Mal berghoch. Aber die Stimmung war halt cool. Und ja, ich mag einfach das Rennen, auch wenn es halt schwer ist.
Ich könnte mir gar nicht anders vorstellen, Rennen zu fahren, wenn man nicht so alles übersehen konnte.
Also, ja gut, keiner kann sich vorstellen, wie es ist, jemand anderes zu sein. Aber
ja, aber ich habe das ja mal so im Feld irgendwann mal ausprobiert und dann mich einfach so ganz klein gemacht. Und dann siehst du halt nur Arsch die ganze Zeit. Ja.
Ist auf jeden Fall ein anderes Fahren.
Wie ist aber das so, wenn man nur Arsch sieht den ganzen Tag? Fossi, wie ist das so?
Ja, komm, so klein bin ich auch nicht, aber ich habe mich auch schon manchmal gefragt zu Caleb Yoon und dann Roger Kluge. Roger ist ja, sitzt ja auch, der ist nicht ganz so groß wie Sibi, aber auch so ein halber Leuchtturm. Und dann Caleb, der kann ja wahrscheinlich schon unterm Sattel unten durchschauen. Und bei dir, Sibi, wahrscheinlich unterm Lenker auch durchschauen, oder? Der kann doch bestimmt.
Aber der zieht, auf jeden Fall zieht da doch ein bisschen Wind durch, glaube ich. Also zumindest bei mir. Also ich habe ja auch mit Pozzo Vivo da einen kleinen. Und ja, das eine oder andere Rennen sind wir zusammengefahren. Ich glaube, das sieht schon ganz cool aus, wenn wir halt, wenn er dann hinter mir fährt. Auf jeden Fall kann er dann auf jeden Fall ein bisschen was durch meine Beine erkennen. Aber nee, also das sind halt schon andere Welten, ne? Das muss man ganz klar sagen. Aber ich weiß auch nicht, ob es eine andere Sportart gibt, die so krass Unterschiede dann hat, ne?
Von das stimmt, von das denke ich, das denk ich mir auch ganz
vom
oft.
Vom Gewicht her.
Ja.
Wie bitte?
Ja, von den gleichen Rennen.
Ja. Das denke ich mir auch ganz oft, dass der Radsport da sau cool ist eigentlich, weil es eine der einzigen Sportarten ist, wo so unterschiedliche Athleten zusammen dieselbe Disziplin bestreiten.
Ja, wie gesagt, berghoch ist halt nicht so cool für uns. Also für uns große, schwere.
Ja gut, im Flachen ist das nicht so cool für uns.
Ich habe mir öfter mal Gewichtsklassen gewünscht
dafür,
im Radsport.
Dafür müssen die dann halt im Seitenwind ein bisschen mehr leiden, das stimmt.
Ja, ich dachte eigentlich, der Ausdruck Leuchtturm kam immer von wegen der Haarfarbe auch.
Aber ja, das kann auch sein, vielleicht ist das so eine Kombination.
Aber wer hat dir den Namen überhaupt gegeben? Ich weiß, ich habe das selber, glaube ich, noch nie gehört, aber anscheinend,
ich auch nicht.
Also anscheinend
nie.
Ist das irgendwie aus dem Eurosport-Lager.
Ich glaube, das kam ja so aus Belgien, so Lighthouse und so.
Ah ja?
ich hatte sogar mal ein Lighthouse bei mir auf dem Fahrrad bei Omega Pharma Lotto. Es hatte
Ach, ist das so? Wusste ich gar nicht.
Der damalige Rennen oder der Radhersteller, wir hatten ja auch einen Gorilla im Team und der hat mir dann quasi zu Tour de France so einen Sticker drauf gemacht, da hatte ich halt so einen Leuchtturm drauf. Was jetzt nicht schlecht war, aber wo ich jetzt auch gesagt habe, okay, muss ich jetzt nicht auch jedes Jahr so einen Leuchtturm vorne drauf haben, ne?
Also auch doch nicht wegen...
Aber der Gorilla, der hat sich ja durchgeschlagen, von daher...
Ja.
Also ist das, kommt das eher so im Hause Ridley kam das dann, ne? Oder wer war da damals?
Nee, die andere.
Ich glaube Canyon, ne?
Die andere Marke
ist das. Ist das eine deutsche Erfindung dann quasi, der Leuchtturm?
Okay, ja, quasi, ja. Ja, müsste. Oder die haben das halt, wie gesagt, aus Belgien abgekopiert.
Okay. Ja, ich kenne Marcel ja eigentlich nur als Sibi. Und das schon ziemlich lange, habe ich gerade eben mal durchgerechnet. Das sind jetzt wahrscheinlich so fast 15 Jahre. Und ich glaube, ja, das erste Mal so richtig kennengelernt habe ich dich bei einer Pfotenparty. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Nee, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Kannst du dich denn noch dran erinnern, warum du dich nicht mehr dran erinnern kannst?
Ja.
Ich glaube, der erste Satz, den du damals zu mir gesagt hast, der war: Hier, Stauf, trink mal einen Amaretto Kirsch mit mir. Und dann habe ich probiert. Ach, und das hat ein bisschen komisch geschmeckt. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass du den gar nicht mit Kirschsaft gemixt hast, sondern mit Johannisbeerlikör.
Nee, Kirschlikör.
Oder Kirschlikör, ja.
Ja, weil der Saft war ja aus. Und dann hatte Foti nur noch den Likör. Dann habe ich gesagt, okay, ist ja auch Kirsche. Und dann gab es halt, aber der kam eigentlich ganz gut an. Also zumindest ein... Solange der Kirschlikör noch da war. Aber
danach gab es gar keinen Saft mehr.
Ich hatte nicht so einen guten Tag. Ich hatte auf jeden Fall nicht so einen guten Tag. Ja, das weiß ich auf jeden Fall.
Ja, war auf jeden Fall eine witzige Party.
Die waren eigentlich immer ganz gut. Oder so 6 Tage Rennen in Dortmund waren auch eigentlich ganz gut. Aber aus dem Alter sind wir ja raus. Werden ja auch älter.
Das stimmt. Und dann sind wir, glaube ich, im Jahr danach sind wir mal ein paar Monate zumindest, Teamkollegen gewesen.
Ja,
da bin ich ja genau. Stagiair gefahren und da hast du auch dein erstes größeres Rennen gewonnen, ne? Kann das sein?
Ja.
Jeff Scherens, ne?
Genau.
Da bin ich, glaube ich, für Wiesenhof bin ich so ungefähr 10 Rennen als Stagiair gefahren und ich glaube, über die Hälfte davon hat ein Fahrer aus dem Team immer gewonnen. Weiß ich nicht. Ja.
Das war übrigens das letzte Mal, wo ich ein Radrennen richtig gewonnen habe.
Ich habe auch mal nachgeguckt, ja.
Außer natürlich Sparkassen-Sieger, ne? Ja. Als dreimaliger Sieger.
2007, weil du hast auch. Aber du hast doch einmal Sparkassen-Giro als UCI-Rennen gewonnen, oder?
Nee, da war ich Zweiter. Da hat hier die Lubo Tesa gewonnen.
Ah, okay.
Im Hagel, meinst du, wo wir dann weitergefahren sind, oder wie?
Ja, ich glaube schon, ne?
Ja. Nee, da.
Ich dachte, du hast gewonnen.
Das war. Okay. So, 2005 war das, wo ich bei La Monta war.
Sibi, sind wir alt, ey. Sibi, vielleicht hast du dir einfach den falschen Teamkollegen ausgesucht danach. Weil danach bist du 10 Jahre mit einem gewissen André Greipel zusammengefahren und hast keine Radrennen mehr gewonnen. Stell dir mal vor, wir werden zusammengefahren die ganze Zeit.
11 Jahre.
11 Jahre, wird gerade korrigiert.
11 Jahre, okay.
Soweit ich weiß.
Und
ja, genau.
Ja, irgendwie wart ihr schon fast so wie so ein Paar wie Ernie und Bert, so, ne?
Ja.
Und jetzt habt ihr euch dann irgendwann getrennt, weil ihr euch einfach nichts mehr zu erzählen hattet, ne? Ich kenne das ja so, ich bin ja auch lange mit Gerald zusammengefahren oder habe auch immer mit dem trainiert und Trainingslager gemacht. Und irgendwann haben wir uns einfach Einzelzimmer immer genommen, damit wir uns am nächsten Morgen beim Frühstück wieder was zu sagen hatten, weil sonst haben wir uns einfach nicht mehr unterhalten
ab einem gewissen Punkt. Also zu sagen haben wir uns eigentlich immer was. Klar, wenn du halt im Trainingslager bist und die ganze Zeit auf dem Zimmer bist, dann musst du jetzt nicht auch noch deine 5 Stunden Training mit denjenigen halt, sag ich mal, nebeneinander fahren. Dann unterhält man sich halt schon mehr mit den anderen. Aber es hat sich halt nicht ergeben, dass wir halt beide ja zu dem Zeitpunkt halt einen Vertrag im selben Team bekommen haben. Und so hat sich das eigentlich dann halt, sag ich mal, unsere Wege nach 11 Jahren getrennt und wir haben aber immer noch Kontakt und jetzt auch in Frankfurt haben wir halt uns zusammengesetzt und abends dann noch eine Cola getrunken und und im Rennen hatten wir ja nicht mehr ganz so viel Zeit zu reden, weil die Jungs, die hatten es irgendwie eilig, von daher haben wir den Tag davor so ein bisschen genutzt und halt mal ein bisschen mal wieder sag ich mal, nicht nur über Handy zu kommunizieren, sondern auch mal vor Ort zu sprechen.
Ja, ich fand das schon irgendwie so ein bisschen traurig, weil ich meine Radsport, also die Profikarriere auch damit begonnen habe, dass ich dich zuerst kennengelernt habe. André kannte ich ja schon aus Rostock, aber halt euch immer als Paar, also wirklich immer. So Gringo, eher der Zurückhaltende, hat nicht ganz so viel geredet. Und dann du halt immer daneben und eigentlich konstant am Reden. Also sobald ein bisschen Luft da war, immer. Also wenn einem langweilig war, konnte man ja immer zu dir fahren. Und jetzt euch beide nicht mehr im gleichen Team zu sehen, ist schon irgendwie ein bisschen komisch, muss ich sagen. Obwohl ich mir dich auch noch ganz gut in Frankreich vorstellen könnte. Das ist bestimmt auch eine lustige Kombi geworden, glaube ich.
Naja, weil ich auch die an der Sprache arbeite auf jeden Fall.
Ja, gerade deswegen.
Ja, André hat natürlich einen großen Vorteil da. Der hat halt Französisch in der Schule gehabt. Ich bin halt nicht so ein Sprachgenie in der Sache. Von daher hätte ich halt wie Vagi jetzt bei Null anfangen müssen. Aber wie gesagt, es hat sich irgendwie nicht so ergeben, dass wir da halt beide halt zusammen jetzt fahren. Und auf der einen Seite ist es halt mal schön, mal was Neues zu haben und auch mal was Neues zu sehen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich, ja, so wie ihr alle sagt, nach so langer Zeit schon komisch, ne? Jetzt Paris-Roubaix war eigentlich das erste Rennen, wo wir nach 11,5 Jahren quasi das erste Mal gegeneinander gefahren sind. Klar sind wir jetzt nicht wirklich gegeneinander gefahren, weil wir beide halt einen scheiß Tag hatten. Aber bald schon komisch, ne? Und jetzt Frankfurt war halt das zweite Rennen, wo wir halt gegeneinander gefahren sind. Und ich warte halt noch auf den ersten Sprint, den wir halt zusammen fahren. Mal gucken, wann der kommt. Aber ja, er hat halt ein ganz anderes Rennprogramm wie ich und von daher fahren wir jetzt echt nicht so viele Rennen zusammen, muss man klar sagen.
Das ist schon irgendwie süß.
Ja, auf jeden Fall hat er mir erzählt, dass er oft ein Einzelzimmer hat. Und wer André kennt halt, weiß, dass das ein absolutes No-Go ist für ihn, weil er eigentlich immer jemanden haben muss, der neben ihn liegt. Von daher musste ich halt schon ganz schön schmunzeln, wo er mir gesagt hat, ich habe Einzelhaft. Und für das eine oder andere Mal ist das halt schön, aber ich glaube, das ganze Jahr ist halt auch nicht so besonders.
Nee. Du kannst hier, ja, wenn ihr Rennzusammenfahrt mal rübergehen, so wenn man alleine ist, kannst du dich einfach mal dazulegen. Zu gut, wie gut
so teamübergreifend einfach mal die Zimmerbelegung machen.
Ja, aber erzähl uns doch mal was aus dem neuen Team, weil das ist ja so für uns hier deutsche Zuschauer und Fans auch mal wirklich was ganz anderes, hier in den Emiraten rumzufahren. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie läuft das da drüben? Für dich ist das, du hast eben schon gesagt, auch jetzt halt auch mal was ganz Neues zu sehen.
Ja, also wirklich fahren wir da ja nicht rum.
Ja, aber du warst ja bestimmt mal da, so Teampräsentation oder was auch immer. Und
aber ich war halt eigentlich, wir hatten ja unsere Teampräsentation in Kroatien.
Okay.
Und aber die Mannschaft, die halt UAE die Rundfahrt gefahren ist, die hatte quasi das Vergnügen, 5 Tage eher anzureisen und dann halt nach Bahrain und da halt dem Chef nochmal guten Tag zu sagen und halt so eine kleine Teampräsentation für die Scheichs zu machen. Das war eigentlich ganz interessant, weil, ja, ich sag mal so, man möchte halt schon wissen, wo das Geld, was man bekommt, auch herkommt und wie das Land halt funktioniert und. Von daher war es eigentlich ein schönes Erlebnis, da ein paar Tage halt in Bahrain zu sein, bevor wir dann halt nach Abu Dhabi geflogen sind. Und ist auf jeden Fall ein bisschen anderes Leben wie in Europa. Ja.
Und da hast du dann den König auch kennengelernt, persönlich?
Da hab ich den kennengelernt und auch mit ihm Rad gefahren und ja, ist echt ein cooler Typ. Also wir hatten dann so eine Charity-Aktion, wo wir dann halt irgendwie 1,5-2 Stunden so eine Veranstaltung hatten, wo halt jeder mitmachen konnte, der da halt Bock drauf hatte. Und dann waren irgendwie, keine Ahnung, 100-200 Leute dabei. Und dann sind wir dann halt so vor uns hergekullert mit 35 oder 30. Ja, und dann war ich halt irgendwann mal vorne mit ihm oder ist eigentlich tendenziell immer vorne gefahren und seine Bodyguards quasi um ihn herum. Ja, und dann habe ich dann halt einfach mal so ein paar Fragen gestellt und nach den paar Fragen, ja, ich glaube, ich bin halt 1,5 Stunden fast mit ihm gefahren und nach einer halben Stunde kam ich schon eigentlich doof vor, weil ich halt die ganze Zeit neben ihm gefahren bin. Und er war halt so ein cooler Typ, oder ein ganz normaler Typ, sag ich mal, eine ganz normale Person ist, mit dem man halt ganz normal reden kann. Und der mich viele Sachen gefragt hat und ich ihn natürlich auch. Aber so nach einer halben Stunde dachte ich, okay, wenn jetzt kein anderer kommt, so einfach so nach hinten gehen, tue ich ja auch nicht, weil das ja, gehört sich ja auch nicht so, einfach sich zu verpissen. Und ja, also ist echt netter, ganz normaler, bodenständiger Mensch, muss ich mal sagen. Klar, ja, wenn man sein ganzes Areal sieht, was er da aufgebaut hat mit seinen Pferden, der ist ja voll der Pferdefreak. Der hat sogar irgendwie eine Höhlenkammer für seine Pferde und Swimmingpools und was weiß ich alles.
Habt ihr euch da auch mal reingesetzt?
Nee, ich durfte leider nicht rein, weil am ersten Tag wollten wir trainieren fahren und da haben die Mechaniker gemerkt, dass die Scheibenbremsen von den Laufrädern, die sie abmontiert haben, nicht dabei hatten. Also, weil und wir sind erst nach Abu Dhabi geflogen und von Abu Dhabi haben wir dann halt nur ein Rad mitgenommen und sind nach Bahrain geflogen. Und da ist dem Mechaniker aufgefallen, dass wir keine Scheibenbremsen in den Laufrädern haben. Also mussten die Mechaniker erstmal welche im Radladen besorgen. Also konnte ich am ersten Tag halt nicht mitfahren. Und die Jungs, die halt am ersten Tag gefahren sind, die halt so Ron Dennis und Nibali, die sind halt zudem quasi dann halt
auf den Reiterhof,
auf diese Pferderanch, ja. Auf den Reiterhof, ein bisschen reiten gegangen. Und da hat er den Jungs das erklärt. Und ja, der hat sogar einen Fahrradweg ringsrum, also einmal um den Pferdehof, so eine 10-Kilometer-Runde, damit er auch nachts trainieren kann. Und ganz
hört sich völlig normal an.
Ganz normaler, ja, ganz normaler, ja, bodenständiger Typ.
Echt schon?
So richtig normal nicht. Also sind auf jeden Fall ganz sportbegeistert und durchgeknallt.
Ganz
und er
normal.
Hat auch erzählt, dass der Bruder ist quasi von was ist denn daneben? Saudi-Arabien, oder? Bin ich jetzt doof? Ich glaube schon. Ist er auf jeden Fall rübergeschwommen und das auch für so eine Charity-Aktion. Er sollte 15 Stunden dauern, aber er hat, glaube ich, 23 Stunden gebraucht. Nach 5 Stunden ist ihm quasi schon die Zunge eingerissen vom Salzwasser und hat es trotzdem dann durchgezogen. Und wo ich dann gesagt habe, naja, wo nimmt ihr die Motivation her für so eine Scheiße? Aber irgendwie ist das irgendwie in den Genen bei denen, dass die
ganz normale Menschen.
Ganz normales Arenal.
So wie wir.
Er
so
war ja richtig für ein volles Programm 5 Tage, ne? Reiterhof.
Ja.
Bisschen Audienz beim König.
Ich leider verpasst.
Habt ihr euch auch mal so eine Steinigung oder so angeguckt?
Nee.
Weil du sagtest ja so, wolltest du mal hören, wo das Geld herkommt und so, ne? Da hat man ja, da gab's ja, als das Team gegründet worden ist, hat man ja viel drüber lesen können.
Da waren die Ölpumpen am Laufen.
Ja.
Ja, moralisch ein schwieriges Land auf jeden Fall.
Ja, ist das so? Ich habe keine Ahnung davon. Ich bin jetzt nicht über die politische Lage von Bahrain informiert, muss ich sagen.
Ja, nee, ich glaube, das ist es auch zu weitgreifend, das mit Sibi zu besprechen, geht, glaube ich, auch so. Ich meine, was soll er denn da sagen? Also, wie ist das eigentlich so mit Nibali im Team? Also ich meine, bei dem hört man ja auch mal viele Stories, dass er so eine ganze Entourage um sich herum hat an Betreuern, Fahrern und quasi so ein eigenes Team im Team hat. Ist das bei euch auch so der Fall oder ist das oder ist es eher wirklich Team Nibali und ihr seid quasi ein kleiner Teil dessen?
Nö, also ich muss sagen, also dieses Jahr, dadurch, dass halt viele internationale Fahrer gekommen sind, auch mit Roden, hat sich halt schon einiges geändert. Haben wir auch jetzt viele zumindest gesagt, dass letztes Jahr natürlich mehr italienisch war, aber jetzt durch die neuen Verpflichtungen halt auch viel mehr international Leute gekommen sind und auch mehr Englisch gesprochen wird, weil letztes Jahr halt schon mal, klar, wenn ich halt mit 5 Italienern unterwegs bin, wird halt mehr Italienisch gesprochen. Es ist ja in keinem anderen, also in anderen Teams genauso, wenn man halt mit 5 Belgiern unterwegs sind, wird ja auch mehr Belgisch gesprochen. Ja klar, er hat halt schon seine Leute dabei. Aber ja, ich denke mal, ich sag mal so, André hat ja auch seine Pfleger und so dabei gehabt. Von daher denk mal, dass jeder sag ich mal, größerer Fahrer da halt schon seine eigenen Betreuer hat, auf die er dann auch natürlich setzt und sich da massieren lässt und alles. Und Mechaniker und dass er da halt schon seine Jungs hat und sein Bruder natürlich dabei ist und der ein oder andere natürlich auch ja, bei ihm dann halt mehr Rennen fährt als ja, andere. Aber sonst ja, ist er eigentlich so eigentlich ganz, ganz locker und ja, eigentlich auch sehr sympathisch und ja, wie so ein Gesamtfahrer halt ist, ne? Mal ein bisschen ruhiger, mal ein bisschen anstrengender. Aber wie gesagt, so viele Rennen bin ich jetzt noch nicht mit ihm gefahren. UAE war das erste. Und dann halt Tirreno und San Remo mit ihm. Aber ja,
hast ziemlich pflegeleicht. Hast du Rowan Dennis schon mal so richtig kennengelernt in der Zwischenzeit? Ich habe ja so die Vermutung, ja, dass der Typ einer der witzigsten Menschen der Welt ist. Für meinen Geschmack, weil ich so Social Media mäßig folge ich einigen ziemlich behinderten Meme-Seiten mit so richtig beknacktem schwarzem Humor und eigentlich ist auf jedem Bild, wo ich mich totlache, hat das immer Rowan Dennis schon geliked.
Deswegen. Okay. Ja, mit Rowan bin ich halt viel gefahren, also von Australien bis Tirreno sind wir eigentlich viel gefahren. Komme auch mit ihm gut klar. Klar, jetzt mit deinem ja, Zeitfahren hat es noch nicht so dieses Jahr geklappt. Ja, da kann er dann halt schon mal ein bisschen anders werden. Aber
ja, kann er?
Ja, da kann er schon mal ein bisschen sauer werden, wenn es nicht klappt. Von daher, aber ich denke ich mal auch auf der einen Seite ein bisschen verständlich, weil ja, als Weltmeister willst du natürlich auch als Weltmeister nachherkommen. Und wenn er dann halt vielleicht, ich weiß gar nicht, was er gewonnen, Tirreno, ich glaube Zehnter wird, dann ja, ist klar, dass er dann nicht mit einem Lächeln aus dem Bus oder im Bus sitzt, ne? Aber nee, sonst Australien, alles hatten wir halt auf jeden Fall sehr viel Spaß zusammen und ja, ist auf jeden Fall ein Typ, mit dem kannst du schon mal Spaß haben, ja, auf jeden Fall.
Was wäre denn?
Aber so auf Twitter, wie gesagt.
Ja, erzähl.
Ja, da ist mir dann nicht aufgefallen. Also, oder ich gucke mir halt die falschen Seiten an.
Ja, das ist Instagram.
Was ihr euch für Seiten anguckt.
Was wäre denn so ein Marcel Sieberg geworden, wenn er kein Radprofi geworden wäre? Hast du da irgendwann mal Gedanken drüber gemacht oder macht man sich über sowas Gedanken?
Boah, nee, eigentlich noch nicht. Nö. Ich habe ja eine Ausbildung gemacht als Anlagenmechaniker. Vielleicht wäre ich ja da hängen geblieben, aber. Ey,
da kannst du bei der Klärtechnik anfangen, wenn du aufgehört hast.
Geil, eine Perspektive für nach der Karriere.
Nee, da bin ich zu lange raus. Nee.
Nicht rausreden jetzt hier. Nee.
Ja, schon ziemlich lange.
Nee, weiß ich nicht, was ich geworden wäre. Vielleicht wäre ich ja Chefarzt oder so geworden, keine Ahnung.
Geil. Nein,
so schlau war ich leider nicht. Nee, habe ich mir echt noch keine Gedanken gemacht. Was wäre, wenn es nicht geklappt hätte und so. Keine Ahnung. Also ich bin halt immer so relativ locker in die Geschichte gegangen und habe gesagt, ich mache das jetzt, solange es mir Spaß macht und ich auch natürlich einen Vertrag bekomme, weil ist ja natürlich, jedes Jahr bangt man halt um einen Vertrag oder alle zwei Jahre und das kennen ja halt alle in dem Sport. Und aber ich habe mir von irgendwie nie so einen Gedanken gemacht, was wäre, wenn ich jetzt hier nichts mehr bekommen, dann hätte ich halt irgendwas anderes machen müssen, ne? Klar.
Ich meine, hat ja auch ganz gut geklappt bis hierhin.
Ja, bin ja schon im gereiften Alter, von daher hat es soweit geklappt, klar. Muss man ja, man muss halt einfach dann auch irgendwann mal ja, kommt dann auch die Zeit, wo man sagt, okay, das ist halt dein Beruf, ne? Da stecke ich jetzt alles mit rein und bei dem einen klappt es halt und der ist dann halt, sag ich mal, am richtigen Zeitpunkt zum richtigen Ort. Der eine halt nicht und bei mir hat es eigentlich ganz gut geklappt bis jetzt.
Der Leuchtturm war immer relativ gut zu gebrauchen.
Ja, man könnte mich schon benutzen, hoffe ich doch.
Ja. Ja, schon eine sehr wertvolle Qualität da, das ist ja auch mal zu erkennen.
Ich kann nicht nur reden, von daher, ja. So wie Fossi sagt, dass ich gut reden kann. Klar kann ich gut reden, aber
Du bist ja schon ein paar gute Radrennen gefahren. Das auf jeden Fall auch. Ja.
Hoffe ich doch.
Wir machen ja immer mit unseren Gästen das Fahrer-Bingo. Und du bist ja echt schon...
Das Fahrer-Bingo?
Das Fahrer-Bingo, genau. Du bist ja echt schon mit Gott und der Welt zusammengefahren in deiner Karriere. So HTC und die ganzen Teams, was da für Leute gefahren sind. Fahrer-Bingo ist immer so, wir fragen jetzt mal, vielleicht sogar mehrere, keine Ahnung, vielleicht fällt dir was ein. Wen du in deiner Karriere, in den Teams, in denen du gefahren bist oder so im Peloton, wer hat dich so richtig beeindruckt oder wer war richtig cool und witzig, wen hast du so richtig in Erinnerung behalten, würdest du jedes Mal wieder mit ihm im Team fahren? Muss jetzt nicht deine Arbeitsehefrau, deine Elfjährige nennen. Kannst aber auch.
Ja. Hättest du mich mal vor 10 Jahren fragen müssen, wäre noch nicht so viel gekommen.
Ja, ja, such dir was aus. Die Top 3. Ja, Top 3 Wunsch-Teamkollegen von Marcel Sieberg mit Begründung.
Jürgen Rolands. Ich nehme Adam Hansen und den elfjährigen Freund, den ich schon seit 25 Jahren kenne.
Ja, das wird ein guter Sprinterzug auf jeden Fall.
Das wäre schon hart, wenn er an erster Stelle gewesen wäre.
Aber ich glaube, ja, es gibt halt mehr wie 3. Ne? Ist natürlich jetzt so eine Frage. Klar, mit den Jungs bin ich, glaube ich, die meisten Rennen in meinem Leben gefahren. Und auch die meisten Erfolge. Von daher, boah, die Erfolge hängen da natürlich noch im Kopf. Und ja, man hat natürlich zusammen viel gefeiert. Ja, jetzt nicht abends oder so, aber nach dem Rennen wieder immer so.
Nie abends, naja.
Nie.
Dafür haben wir keine Zeit.
Nie.
Nur Kirschsaft.
Nur bei Pfoten.
Oder vielleicht mal vor Münsterland, Giro.
Ja. Nee.
Wir machen bei dem Bingo weiter.
Ja, okay, wir machen. Komm, lass weitermachen mit dem Bingo. Die zweite Frage vom Bingo ist, was war vor Münsterland, Giro?
Aber eigentlich schon eine gute Geschichte, weil da kam ja auch, also vor dem Rennen was passiert und im Rennen, ich glaube, ihr habt sogar gewonnen, oder?
Nee, ich glaube, da kam eine Gruppe an, oder? Ist André nicht Dritter geworden oder so?
Aber trotzdem
hat er gewonnen, weiß ich nicht. Ja.
Ja, das tust du nicht. Ja. Ja. Nee, Kang, musst du so erzählen.
War das jetzt echt eine Frage vom Bingo?
Ja. So läuft das im Besenwagen, sorry. Ich habe die Regeln nicht gemacht.
Also, ja, da waren wir halt mal draußen, haben was gegessen und dann ist dem einen halt das Essen nicht bekommen und dann sind wir halt zurück zum Hotel und dann hat war da so eine Bushaltestelle und unser Spanier hat halt so ein bisschen hinter der Telefonzelle so getanzt. Und also so eine Bushaltestelle, sorry, was habe ich gesagt?
Ja, doch, Bushaltestelle.
Bushaltestelle. Und dann wurde halt angesprochen von irgendwelchen Südeuropäern oder Osteuropäern. Und dann bin ich dann halt hin und habe gesagt, ey, ihr braucht den jetzt hier nicht doof anmachen, weil der versteht euch eh nicht. Ja, und schwuppdiwupps waren da nicht nur 3, sondern, weiß ich nicht, ein paar mehr. Ja, und dann gab es da halt ein bisschen Gerangel und Ende vom Lied war halt, dass ich dann halt so eine gebrochene Nase hatte und damit am nächsten Tag am Start stand. Das war jetzt die kurze Version. Ich hoffe, die reicht für Bingo.
Die reicht.
Ja, muss reichen jetzt, ja.
Die muss reichen, ja. Auf jeden Fall musste ich dann quasi nachführarbeiten. Also
mit halt Mundatmung.
Die Gruppe zurückholen mit einer gebrochenen, ja, mit Mundatmung. Normal mache ich ja immer nur Nasenatmung, ist ja klar. Aber an dem Tag musste ich dann halt durch den Mund atmen. Ja, das war die Geschichte.
Ja, nice. Dann ist das eigentlich eine geile Überleitung zur dritten Frage vom Bingo. Mit welchen Fahrern wärst du nämlich aus deiner Erfahrung am wenigsten gerne im Team? Aus deiner reichlichen Karriere? Wer hat genervt? Wer ist scheiße gefahren vor einem oder
müssen jetzt auch keine Teamkollegen sein oder so, ne? Ehemalige. gibt ja so Fahrer.
Ich habe ja eure Sendung schon zweimal gehört und der eine Name kam eigentlich relativ oft vor, ne? Das war Nicky Terpstra. Ja. Den mache ich da schon mal rein. Dann Kev hätte jetzt auch nicht unbedingt noch länger sein müssen.
Okay.
Weil ich halt mit ihm
ja gut, aber das so ist auch so ein kleiner Zwist gewesen, ne, zwischen ihm und André, oder? So,
über die, ja, nicht nur deswegen, aber so generell so, ja, wenn man nicht Hallo und Tschüss oder was ich sagen kann, dann bin ich halt schon ein bisschen schwach. Obwohl wir jetzt schon mal ein paar Jahre Teamkollegen waren und ja, so seine Art einfach so Hinsteller und bin der Beste und ja, das mag ich nicht ganz so. Dritte Stelle oder generell, wen denn noch? Ja. Hätte ich mir mal vorher die Fragen stellen können, wäre mir auf jeden Fall was eingefallen. Ja,
wir denken uns sie auch erst in dem Moment aus, so wie sie stellen.
Dritte Stelle, sag mal so, jede Rundfahrt hat man ja einen, den man von Anfang bis Ende hasst, da kennt ja jeder. Der fährt halt die erste Etappe ein vor der Karre und der bis zur letzten Etappe. Aber wie gesagt, mich fährt da jetzt gerade nicht so spontan
nicht
jemand
so,
ein, den ich so, nicht so vor den anderen. Vielleicht habt ihr denn noch ein paar Fahrer, sag mal was hier so.
Dann ja, ich finde Franzosen allgemein immer ganz gut. So, da kann man eigentlich fast
relativ viel reinwerfen. Ja.
So gerade von der Karre rumfahren, das können die ganz gut. Boah.
Ja, hier also so ein wie heißt der denn? Der bei Direct Energy fährt hier, der immer so rumeiert. Ah, wie heißt der denn noch?
Oder der Petit.
Petit, genau.
Ja, genau.
Ja, der.
Ja, auch der, unangenehmer.
Ja,
da gehe ich mit, ja.
Mitfahrer, aber der ist eigentlich sonst, glaube ich, ganz nett.
Ja, die sind alle nett, ne? Also wenn
ja, bei Borani weiß ich nicht, ob der so nett ist.
Wenn die nicht alle eine Nummer hinten auf dem Trikot haben, sind die alle nett. Aber sobald die eine Nummer auf dem Rücken haben, weiß ja, da ändert sich das.
Was mich noch interessiert hatte, was ich vielleicht vorhin vergessen habe zu fragen, ist, jetzt bist du ja quasi dein neuer André, heißt ja Phil. Und erstens, wie läuft das so? Und zweitens,
der neue André.
Da wollte ich auch noch fragen, ja, ne? Ob das auch mit so einem Trennungsgrund halt war, ne? Jetzt ein bisschen jüngerer,
genau. Sprinter,
frischer.
Ich stehe jetzt auf jüngere.
Ja, ja, du.
Weniger Masse, ne?
Besser werden sie nicht mehr, ne? So. Und was ihr noch so für Ziele habt diese Saison oder ob das, also wahrscheinlich sind die Ziele ja da so ein bisschen aneinander gekoppelt.
Ja, die Ziele sind erstmal, dass, also man muss sagen, Phil hat sich eigentlich ganz gut, sag ich mal, gemacht, die letzte Zeit. Man muss auch sehen, welche Rennen wir gefahren sind, eigentlich ist er nur große Rennen gefahren, von Australien über Tirreno, dann ist er Katalonien gefahren und die Klassiker, ein paar. Von daher waren es jetzt auch keine Eierrennen. Klar hat er sich gestern in Frankfurt mehr vorgenommen. Irgendwie liest er nicht. Okay, muss man auch akzeptieren. Ist halt manchmal so. Kennt ja jeder, dass man mal einen scheiß Tag hat.
Er hat gesagt, er hat Shit-Legs.
Ziele haben wir uns eigentlich, klar, jetzt kommt jetzt die Kalifornien-Rundfahrt. Da wollten wir eigentlich ganz gut fahren. Danach haben wir erstmal eine Pause. Dann haben wir Slowenien, dann Italien, ein paar Rennen, natürlich dann Deutschland-Tour, Hamburg, ja, so das Übliche. Und dann hinten raus, glaube ich, China. Ja, wir wollen einfach so, sag ich mal, mit Heino zusammen halt gut funktionieren und ihn da halt natürlich unterstützen in Sachen Sprint und dass er sich da auf jeden Fall, wie gesagt, war er dieses Jahr halt das ein oder andere Mal vorne dabei. Katalonien hat es halt nicht ganz geklappt und in Australien war er auch mal Dritter. Von daher ist er auf einem guten Weg und ja, das Rennprogramm, wie gesagt, das ist jetzt das Grobe, was ich so gehört habe, aber so im Detail habe ich noch nichts bekommen, aber ja, die Ziele, wie gesagt, Hamburg, Deutschlandtour wäre schon ganz cool, wenn man da bei den deutschen Rennen auf jeden Fall sich zeigen kann.
Fossi hatte eigentlich noch eine Frage an dich.
Einfach nur, ob du ihm noch Geschichten aus der U23-Zeit hast, aber ich glaube, da hingst du noch gar nicht so sehr mit André zusammen und den ganzen, ne? Das Ja, obwohl du mit den Pfoten viel unterwegs warst, glaube ich, dann, ne? NRW damals?
Nee, U23 war ich auch schon mit André. Da Levinio und so, klar.
Aber auch ja, so mit Keule? Also Thomas Pfoten und so.
Ja, okay. Burgi, Heino war dabei. Wer war noch dabei?
Burgi, ne?
Burgi.
Da hatten wir eben schon mal drüber gesprochen, ne? Was ja, hältst du eigentlich von seinem...
Wenn man sich Leute jetzt so anschaut...
Von seinem Lederhosentick.
Ja.
Wenn man sich Leute jetzt so anschaut...
Der aussieht mit der Lederhose.
Ja. Ich weiß nicht.
Also ich habe ihn mal besucht und da lief der echt rum wie der tiefste Ösi da rum.
Also in kompletter Schlacht auch zu Hause im Privatleben.
Da hat mir Maria, seine Frau, nur erzählt, er hat eigentlich nur 3 Lederhosen und dies und das. Mehr hat er eigentlich nicht. Damit läuft er die ganze Zeit rum, so ungefähr.
Na, jetzt sieht er ja ein bisschen aus wie der Wendler.
Ja, genau. Ja, habe ich auch gesehen.
So, ja.
Mit seinem Bart und so.
Der hat richtig Fame bei uns im Podcast und bei unserer Community.
Der Bohrer
Wendler. Also, du könntest den jetzt zum Beispiel nominieren, weil wir fragen immer die Gäste auch, wen sie für den Besenwagen nominieren würden.
Ah, okay.
Und du bist ja der von den meisten bis jetzt nominiert worden ist. Und,
okay. Ja, dann lass mich mal überlegen, wen nominiere ich denn? Nehmen wir Markus Burkhardt.
Okay. Ah, krass, ja, das ist gut. Da haben wir noch gar nicht dran gedacht. Ja,
super.
Ist mir so spontan gerade eingefallen.
Ja. Spitzeneinfall, echt? Ja. Ich habe nicht drüber nachgedacht, aber echt, jetzt wo du es sagst, ist geil.
Habt ihr noch gar nicht überlegt. Echt
auch viel zu reden mit Markus. Also Markus, wenn du uns hörst...
Aber vielleicht solltet ihr da noch einen Dolmetscher
brauchen wir dann einen, der bayerisch übersetzt bayerisch oder sächsisch?
Ossi kann so. Paul.
Nee, also... Sächsisch, das ist ja wie eine ganz andere Sprache. Ich spreche ja Hochdeutsch.
Aber vielleicht kennst du Leute.
Aber
vielleicht so, ja, er hat so einen Mix. Ich glaube, der versucht dieses Bayerische, aber dieses
Sächsische kommt da nicht raus.
Kommt er trotzdem noch durch. Von
daher. Das ist so geil, Mann.
Übrigens ist das jetzt hier meine zweite Besenfahrt.
Besenwagen.
Nach
der Tour de France.
In 15 Jahren Profi, mein zweites Mal, wo ich im Besenwagen bin.
Erst?
Ernsthaft?
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Ja, du bist dann auch immer durchgestiegen als...
Nee, nicht durchgefahren. Aber Ziel. Ich habe mich halt nicht in den Besenwagen gesetzt.
Ah, du bist immer bis zum Teamwagen gefahren und dann eingestiegen.
Ja, oder abgekürzt oder sowas halt, ne? Nee, Besenwagen ohne Scheiß. Nur letztes Jahr hier die tolle Fahrt da nach Alpe d'Huez hoch.
Ja.
Ja, da hattet ihr auch schon mal, das habe ich ja mal gehört mit Rick.
Und jetzt, wo wir so am Ende sind, was war deine schönste Besenwagenfahrt?
Ich muss sagen, die in der Tour, die habe ich eigentlich genossen, weil ich ganz genau wusste, die Scheiße muss ich mir jetzt nicht mehr antun hier. Und hat es einfach genossen, hier so meine letzte Tour de France in meinem Leben wahrscheinlich, hier in so einem Besenwagen zu beenden. Also, wir hatten ja alle das Gleiche im Kopf. Wenn es mit den Beinen nicht klappt, da muss man halt einsteigen und irgendwie war da der Druck weg und man hatte einfach eine Erleichterung, dass man halt, ja, wie gesagt, die Strapazen hinter einen hatte auf einmal und sich nicht irgendwie ins Ziel gemogelt hat und man halt irgendwie gedacht hat, okay, ich bin zwar jetzt am Auto hier den Berg hochgefahren, aber ich bin noch in der Zeit, also irgendwie hatten wir alle in diesem Besenwagen das Gleiche im Kopf, dass das eigentlich nicht sein kann, dass man so dann halt die Tour beendet oder die Etappe beendet. Und von daher war diese Fahrt eigentlich, wie gesagt, meine erste und auch nicht die schlimmste
die
Besenfahrt.
Ja. Vielleicht kommst du ja nochmal wieder.
Ja.
Also zu uns jetzt zumindest.
Ach so.
Außerdem ist ja eine nette Geschichte.
Ich dachte zur Tour.
Nee, ist so eine nette Geschichte, so die Tour zu Ende zu fahren im Besenwagen, weil am Champs-Élysées kann ja jeder, ne?
Das Beste war, dann kam ARD ja zu uns an und ob wir denn traurig sind, jetzt nach Hause zu fahren müssen und so. Und hat André und ich nur gesagt, naja, nee, sind wir eigentlich nicht. Und die haben so voll das Statement erwartet hier so mit Tränen und so, keine Ahnung.
Tränenreiche Statements im Radsport sind hoffentlich vorbei.
Ja, genau.
Na, Degel letztes Jahr. Ja, dann hier danke, dass du da warst. Das war cool mit dir.
Ja, kein Problem.
Ja.
Soll ich Boogie direkt anrufen? Oder?
Ja, mach das.
Gerne.
Gerne.
Alles klar. Wir werden dich weiterhin verfolgen und bis dahin wünschen wir dir noch viel Spaß und Erfolg für die Saison. Und vielen Dank,
danke, jetzt nochmal,
dass du da warst.
Schönen Feierabend.
Jo.
Genau. Wir sehen dich.
Danke.
Ciao. Mach's gut.
Ciao.